Und dann können wir vielleicht mit der zweiten Vorlesung anfangen. Die betrifft die Pathogenese, die Arteriosklerose. Der Michael hat gerade etwas über die Diagnostik des Myokardinfarktes erzählt. Und wir machen sozusagen einen Schritt zurück und werden wir uns jetzt beschäftigen mit den Prozessen, die eben zu Herzinfarkt führen können. Das heißt eben Arteriosklerose bzw. Atherosklerose. Diese zwei Begriffe haben Sie mit Sicherheit schon getroffen. Arteriosklerose wurde ursprünglich von Lobstein geprägt, 1833. Der Name ist zwar deutsch, aber das war ein französischer Pathologe aus Paris, der herausgefunden hat, dass durch die Alterung und hemodynamisch bedingten Veränderungen in der Arterienwand die Kalzifizierungen entstehen, die er dann eben als Arteriosklerose, also Sklerosierung sozusagen der Arterienwand, bezeichnet hat. Der Begriff Atherosklerose wurde von Marchand 1904 geprägt und hier ist wiederum Name französisch, aber das war deutscher Wissenschaftler aus Leipzig. Und er bezeichnete die Arteriosklerose als die Atherosklerose, als die Arteriosklerose begleitenden intimer Verfettungen von Arterienwand. Und Sie sehen hier Verfettungen, also Marchand war der Erste, der eigentlich darauf aufmerksam gemacht hat oder hingewiesen hat, dass Arteriosklerose etwas mit Fett zu tun hat. Und um welche Fette es sich bei Arteriosklerose handelte, hat dieser Herr herausgefunden, das ist Nikolai Anitschkow. Er hat, das war ein russischer Arzt und Pathologe, der hat damals allerdings in Deutschland gearbeitet und als Erster herausgefunden, dass die Fette, die Marchand beobachtet hat, nicht irgendwelche sind, sondern dass es sich hier um Akkumulation von Cholesterin bzw. Cholesterinäste handelt. Ferner wurde von ihm und anderen herausgefunden, dass die Fette, also Cholesterin, sich nicht irgendwo in der Arterienwand befindet, sondern in speziellen Zellen, also solchen Zellen, die eine schaumartige, die schaumartig sozusagen aussehen und deswegen werden als Schaumzellen bezeichnet. Und in diesen Zellen, die eigentlich die Makrophagen sind, wird zur Akkumulation von Cholesterin kommen. Diese Prozesse beginnen relativ früh. Wie Sie sehen, schon in der ersten Dekade kommt es zur Entstehung von isolierten einzelnen Schaumzellen. Diese Untersuchungen stammen von dem amerikanischen Arzt und Pathologen Starre. Er hat schon im Kindesalter eigentlich erste Veränderungen, arteriosklerotische Veränderungen beobachtet. Das bedeutet natürlich nicht, dass er dafür sozusagen Kinder umgebracht hat, sondern bei den Opfern von Kommunikationsunfällen untersucht. Und anschließend kommt es zur kontinuierlichen Akkumulation von Cholesterin. Irgendwann entstehen dann Läsionen, die sich durch Cholesterinansammlungen charakterisieren, die sowohl intrazellular als auch extrazellular stattfinden. Dadurch entsteht sogenannte Atherom, charakterisiert eben durch extrazellularen Lipidkern, neben den Makrophagen, die durch Akkumulation von Cholesterin eine Apoptose, das heißt ein regulierter Tod, untergehen. Und diese Atherom, diese Cholesterinkristalle bzw. extrazellulare Cholesterinansammlungen führen auch zu einer Reaktion der Bindegewebe in der Arterie. So kommt zur Akkumulation von Kollagen sowie Einwanderung und Proliferation von glatten Muskelzellen. Dadurch entsteht eine Kappe, die diesen Atherom einigermaßen stabilisiert. Je größer, je dicker diese Kappe ist, desto besser. Wenn jedoch zu einer Ruptur der Kappe kommt, beziehungsweise Ruptur des Atheroms, dann entsteht schließlich ein Hämatom und Thrombus. Und wir sehen, dass diese Veränderungen sich kontinuierlich durch mehrere Dekaden hinziehen. Zunächst sind sie symptomlos, aber irgendwann werden sie auch symptomatisch. Dann eben, wenn Thrombus durch die Ruptur einer fibrotischen Kappe entsteht und zur Verengung von koronaren Gefäßen führt. Und wenn die Verengung ist besonders stark oder besonders groß, wie das hier gezeigt ist, wo praktisch ganze koronare Arterie durch Thrombus verschlossen ist, dann entsteht das, also durch koronare Thrombose, das, was wir befürchten und was wir vermeiden wollen, das heißt Myokardinfarkt. Und man kann sagen, dass seit etwa 100 Jahren konzentriert sich eigentlich die Forschung über Arteriosklerose und über Pathogenese, atherosklerotische Pathogenese des Myokardinfarktes eben auf zwei Fragen. Nämlich, welche Mechanismen liegen der Akkumulation des Cholesterins in Makrophagen zugrunde? Durch diese Akkumulation entstehen eben die Schaumzellen, die schließlich zur Entstehung von Atherom, dann zur Ruptur und zur Entstehung von Thrombi führen. Und woher stammen die Makrophagen in der Arterienwand? Weil letztendlich Makrophagen sind nicht Bestandteil einer gesunden Arterienwand. Nun, woher kann Cholesterin in Makrophagen der Arterienwand stammen? Wie Sie wissen, Cholesterin ist eine sehr hydrophobe Molekül. Cholesterinester sind eigentlich die am hydrophobsten Moleküle, die wir im Körper haben. Die können nicht frei im Blut bzw. im wasserigen Milieu sich befinden, sondern müssen mit speziellen Transporter transportiert werden, und das sind die sogenannten Lipoproteine, deren Oberfläche eher hydrophil ist, während der Kern, in dem sich Cholesterinester und Triglyceride befinden, stark hydrophob ist. Und die Lipoproteine können auch als Quelle des Cholesterins gesehen werden. Nun ist die Frage, welche? Selbstverständlich diese, die besonders reich in Cholesterin sind. Und das sind LDL und HDL. Wie Sie sehen, Chylomicronen und VLDL sind eher reich in Triglyceriden, während LDL und HDL sind reich in Cholesterin. Und man konnte vermuten, dass eine von den beiden Lipoproteinen eben als Quelle für Cholesterin für die Entstehung von Schaumzellen dient. Und welche das Lipoproteine das waren, HDL oder LDL, das haben diese zwei Herren geklärt, am Beispiel bzw. durch die Untersuchung der familiären Hypercholesterinämie. In dieser Erkrankung sehen wir stark, bei homozygotischen Patienten, sehen wir stark erhöhte Gesamtcholesterinwerte, manchmal sogar über 1000 Milligramm pro Deziliter, und gleichzeitig oder bedingt ist diese Erhöhung des Gesamtcholesterins durch die erhöhte LDL-Cholesterinwerte. Zusätzlich kommt zur Akkumulation von Cholesterin im Bereich von Haut, Sehnen und Auge, als sogenannte Hautxanthomen, Sehnenxanthome und Arcus lipoides, und am wichtigsten prämature Arteriosklerose. Bei diesen Patienten, bei homozygotischen Patienten, kommt es zu Herzinfarkten sehr oft schon in Jugendlichen oder sogar im Kindesalter. Hier sehen Sie solche Sehnenxanthomen bzw. Arcus lipoides, und diese Sehnenxanthomen sehen Sie hier auch bei dieser Frau, das ist Mona Lisa, und man vermutet, dass Mona Lisa eben von familiärer Hypercholesterinämie gelitten hat und auch deswegen in relativ jungem Alter gestorben ist. Familiäre Cholesterinämie in homozygotischem Zustand ist relativ selten, aber in heterozygoten Zustand ist nicht so selten. Man schätzt, dass das Vorkommen oder die Prävalenz dieser Erkrankung etwa 1 pro 300 bis 500 Patienten beträgt. Das heißt, es ist so gut wie sicher, dass Sie, wenn Sie sich mal niederlassen, mit so einem Patienten konfrontiert werden. Und warum ist es wichtig, dass Sie auch so einen Patienten korrekt erkennen? Sie sehen hier das Überleben ohne Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei nicht betroffenen Personen, beziehungsweise Personen, die heterozygotische familiäre Hypercholesterolämie haben. Und da sieht man, dass bei diesen Patienten kommt es zur Diagnose des Kreislauferkrankungen, also zur Diagnose der koronaren Herzerkrankung, viel früher als bei nicht betroffenen Patienten. Deswegen ist es wichtig, dass man diese Patienten auch erkennt. Wie gut das passiert, das sehen Sie hier, am besten in Niederlanden, in Norwegen und einigen anderen skandinavischen Ländern. In vielen Ländern die Diagnoserate von familiärer Hypercholesterolämie ist eigentlich sehr schlecht. In Deutschland sind das angeblich 10%, wobei hier gibt es keine Untersuchungen, das ist eher so eine Expertenschätzung. Warum die Niederländer das so gut machen? Sie haben die Programme zur rechtzeitigen Diagnose oder Frühdiagnose, Prädiagnostik der familiären Cholesterolämie eingeführt und benutzen seinen Algorithmus, welcher auch in Deutschland empfohlen ist. Wenn Sie also einen Patienten haben, bei dem LDL-Cholesterin über 190 Milligramm pro Deziliter liegt und gleichzeitig entweder positive Familienanamnese vorkommt oder bei dem Indexpatienten die Tendinosen, Xanthomen oder Arcus coronae, Arcus lipoides zu sehen ist, bei den Patienten unter 45 Jahren, dann können Sie oder sollen Sie sogar die klinische Diagnose familiäre Hypercholesterolämie stellen und dann dürfen Sie oder sollen Sie dann genetische Untersuchungen in Auftrag geben, das heißt Sequenzierung von zwei Proteinen, von LDL-Rezeptor und von PCSK9. Warum eigentlich diese zwei Proteine werden bei familiärer Hypercholesterolämie untersucht? Hier sehen Sie Struktur des LDL-Rezeptors. Das ist ein relativ großes Molekül, welche in Zellmembran verankert, welches in Zellmembran verankert ist und auch LDL-Partikel in an extrazellularen Teil binden kann. Wie ist die Funktion? Durch die Bindung von LDL an LDL-Rezeptor kommt es zur Aufnahme des Komplexes. In Endosom werden diese Komplexe dann getrennt, das heißt, LDL-Rezeptor rezirkuliert wieder auf die Oberfläche, während LDL-Partikel werden dann in Lysosom abgebaut und setzen Cholesterin frei. Sozusagen fungiert LDL-Rezeptor also ein Rezeptor, welcher die Aufnahme von LDL-Partikeln überhaupt ermöglicht und somit konnte zur Akkumulation von Cholesterin führen. Allerdings gibt es hier eine Möglichkeit bzw. einen Mechanismus, welcher der übermäßigen Akkumulation von Cholesterin entgegenwirkt, und nämlich Cholesterin wirkt supprimierend auf die Expression von LDL-Rezeptor. Insofern es entsteht ein Rückkopplungsmechanismus und dadurch wird sozusagen durch die Aufnahme von Cholesterin die Produktion von LDL-Rezeptor und weitere Aufnahme durch LDL-Rezeptor ist dann gedrosselt. Gut, was passiert also bei Patienten mit familiärer Hypercholesterolämie? Im Normalfall durch die Aufnahme von LDL, durch die LDL-Rezeptoren in der Leber, wird Cholesterin sozusagen bei der LDL-Partikel und somit Cholesterin entfernt aus dem Organismus und in Form von Gallensäure dann eliminiert. Bei familiärer Hypercholesterolämie ist LDL-Rezeptor defekt und fehlt komplett oder wir haben eine Mutation, die zur Dysfunktionalität dieses Rezeptors führt und dadurch wird zu keiner Aufnahme von LDL in der Leber kommen, sondern kommt es zur Aufnahme aus der Leber, zum Beispiel durch die Makrophagen in der Arterienwand und dadurch kommt möglicherweise bei diesen Patienten eben zu diesen früheren Erscheinungen im Sinne des Atheroms, die dann zur Arteriosklerose bzw. zu Herzinfarkt sogar im Kindesalter führen. Nun, Sie können jetzt legitim fragen, wenn in familiärer Hypercholesterinämie LDL-Rezeptor defekt ist, in der Leber, dann muss er eigentlich auch in den Makrophagen defekt sein. Wie ist das möglich, dass die Makrophagen dann bei diesem Patienten vermehrt Cholesterin aufnehmen, beziehungsweise LDL aufnehmen? Es müssen ja andere Mechanismen geben, und solche Mechanismen gibt es tatsächlich. Die zur Aufnahme kommt bei den Makrophagen durch sogenannte Scavenger-Rezeptoren, die nicht normales LDL, sondern leicht modifiziertes LDL aufnehmen. Dieses LDL wird modifiziert und eben von einem von diesen drei Scavenger-Rezeptoren dann aufgenommen. Der große Unterschied zum LDL-Rezeptor ist, dass Scavenger-Rezeptoren unterliegen nicht der negativen Rückkopplung. Das heißt, wenn die Zelle den LDL-Partikel oder gegen LDL-Partikel exponiert ist, in großer Zahl von LDL-Partikel, die dann modifiziert werden, dann frisst so eine Makrophagzelle diese Partikel praktisch ohne Ende, bis eben zur Entstehung von Schaumzellen kommt, mit den ganzen Konsequenzen wie Entstehung von Atherom und schließlich Plaque Ruptur und Herzinfarkt. Welche Modifikationen von LDL führen dazu, dass Scavenger-Rezeptor LDL-Partikel überhaupt binden und aufnehmen können? Es handelt sich um die Modifikationen, die Oberfläche von LDL-Partikeln von positiv zu negativ ändern. Und das sind die Modifikationen wie Oxidierung, Glykosylierung, enzymatische Modifikationen oder zum Beispiel Homozystein. Und wenn Sie sich diese Modifikationen anschauen, die eigentlich in den Untersuchungen in vitro gefunden wurden, dann sehen Sie, dass sie auch gleich den Risikofaktoren entsprechen, die wir etwa in Patienten mit koronarer Herzerkrankung sehen. Zum Beispiel Oxidation kommt verstärkt bei Rauchern vor, Glykosylierung bei Diabetiker, Phospholipase A2 und Sphingomyelinase sind typische Enzyme für Entzündung, und Entzündung ist auch ein Risikofaktor für Arteriosklerose, wie Sie gleich sehen werden, und Homozystein oder Hyperhomozysteinämie ist ebenfalls ein Risikofaktor von Arteriosklerose. Insofern, diese Theorie erklärt auch, warum eben die Erkrankungen, die ich gerade genannt habe, eben zur Entwicklung von Arteriosklerose und zu erhöhtem koronaren Risiko führen können. Welche Beweise nun haben wir aus den epidemiologischen Untersuchungen, dass LDL-Cholesterin tatsächlich zur Entwicklung von Arteriosklerose und somit koronare Herzerkrankung führt? Aus fast allen epidemiologischen Studien wurde gezeigt, dass erhöhte LDL-Spiegel im Plasma zur Steigerung des koronaren Risikos führen. Hier ist eigentlich ein Beispiel aus einer Meta-Analyse aus 68 Studien mit 300.000 Probanden gezeigt, und Sie sehen, je höher ist LDL-Cholesterin, desto größer ist das Risiko, dass der Patient koronare Herzerkrankung bekommt oder nie so stark ausgeprägt, aber auch signifikant ischämischer Schlaganfall. Im Umkehrschluss ist die Frage, ob wir durch Senkung von LDL-Cholesterin zur Reduktion des koronaren Risikos führen können. Das wäre sozusagen der ultimative Beweis, dass LDL-Cholesterin tatsächlich ein kausaler Risikofaktor für die Entwicklung der Arteriosklerose und der koronaren Herzerkrankung ist. Und dieser Beweis ist eigentlich in zahlreichen Studien mit Statinen gebracht worden. Statinen sind Cholesterinsenker, die senken LDL-Cholesterinspiegel. Und Sie sehen dann in den meisten Studien, nach der Gabe von Statinen, kam es zur Senkung der Herzinfarktrate. Das heißt, Senkung des LDL-Cholesterinspiegels wirkt tatsächlich protektiv. Und hier wiederum aus einer Meta-Analyse aus 14 Studien mit 90.000 Patienten konnte gezeigt werden, dass die Absenkung des LDL-Cholesterinspiegels um etwa 40 Milligramm pro Deziliter zu einer Reduktion des koronaren Mortalität um etwa 20% führt. Nun möchte ich zu dem zweiten Protein kommen, das ebenfalls bei Patienten mit familiärer Hypercholesterinämie mutiert werden kann. Das ist PCSK9, der Name ist wirklich schrecklich, Proprotein-Konvertase Subtilisin-Kexin-Typ-9, also PCSK9. Und diese PCSK9 wirkt auf LDL-Rezeptor, indem es die Abbau von LDL-Rezeptor in Lysosom beschleunigt, die Aufnahme und Abbau in Lysosom, von LDL-Rezeptor in Lysosomen beschleunigt. Das heißt, wenn wir zu tun mit einem Protein haben, mit PCSK9, welches sich durch sogenannte Gain of Function charakterisiert, das heißt effektiver wirkt als normales oder effektiver funktioniert als normales Protein, dann wird durch die Wirkung von PCSK9 LDL-Rezeptor von der Oberfläche der Zelle verschwinden, wird schneller degradiert und wir haben letztendlich mit der funktionalen Defizienz von LDL-Rezeptor zu tun, welche dann die Symptome wie bei familiärer Cholesterinämie, klassischer familiärer Cholesterinämie durch LDL-Rezeptor-Defizienz bedingt, verursacht, wie zum Beispiel Gesamtcholesterin erhöht, die Anwesenheit von Xanthomas, die erhöhte Koronarrisiko, das erhöhte Koronarrisiko. Gut, wir haben allerdings auch eine umgekehrte Situation. Es gibt auch die Mutationen, die die Funktion von PCSK9 ausschalten, also Loss of Function Mutation. Und Sie sehen, dass bei diesen Mutationen, was wir auch erwartet hätten, kommt es nicht zur Erhöhung, sondern zur Senkung des LDL-Cholesterinspiegels, weil bei diesen Patienten bzw. bei Individuen mit diesen Mutationen PCSK9 nicht funktioniert und somit weniger LDL oder LDL-Rezeptor, dann wird weniger effektiv aufgenommen und degradiert, in Lysosomen degradiert. Also es kommt etwa um 20-30%ige Senkung des LDL-Cholesterinspiegels, also praktisch in der großen Ordnung von Statinen. Allerdings, wenn wir uns schauen, was passiert mit koronarer Herzerkrankung, dann sehen Sie bei diesen Patienten, das Risiko der koronarer Herzerkrankung etwa um 90% ist. Bei Statinen war das etwa 20-30%, hier ist das 90%. Warum ist das so? Möglicherweise, weil bei diesen Patienten LDL-Rezeptor schon im Kindesalter nicht weniger effektiv funktioniert, wird weniger exprimiert und dadurch, diese Patienten sind geschützt, schon sozusagen von Beginn des Lebens und deswegen ist die Akkumulation von Cholesterin bei diesen Patienten schon von Anfang sozusagen gehemmt, deswegen so eine starke Senkung des koronaren Risikos bei diesen Patienten. Wenn ich was vorschlagen kann, ich habe relativ viel Material, also ich würde vorschlagen, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, dann die Frage nach der Vorlesung. Nun, dieses Prinzip von PCSK9 wurde kürzlich auch in eine neue Therapiemodalität umgewandelt. Es sind Antikörper gegen PCSK9 generiert worden, welche wie die Loss-of-Function-Mutation funktionieren, das heißt die Funktion von PCSK9 ausschalten bzw. hemmen. Und diese Medikamente, PCSK9-Inhibitoren, wurden kürzlich in großen Interventionsstudien untersucht. Und hier sehen Sie die Ergebnisse aus relativ neuen Studie Fourier-Trial mit Evolocumab, das ist eben ein humanisiertes Antikörper gegen PCSK9. Sie sehen, dass die Gabe von Evolocumab zu einer massiven Senkung von LDL-Cholesterin führte, also von etwa 90 auf 30 Milligramm pro Deziliter. Das sind wirklich irgendwie die LDL-Cholesterin-Spiegel, die Sie nie mit Statinen erreichen eigentlich. In dieser Studie konnte gezeigt werden, dass die Therapie mit Evolocumab zu einer Absenkung des wesentliche Absenkung des der kumulativen Inzidenz von koronaren Herzerkrankung, also zur Absenkung des koronaren Risiko führt, und das obwohl die Patienten auf Statinentherapie waren. Das heißt, die PCSK9 kann noch zusätzlich das koronare Risiko bei diesen Patienten, bei den Patienten mit KHK, die schon mit Statine behandelt sind, senken. Ich möchte noch kurz einen Exkurs machen Richtung andere Lipoproteine. Ich habe Ihnen gesagt, dass LDL und HDL die Lipoproteine sind, die cholesterinreich sind, und von diesen eben LDL für die Entstehung der Arteriosklerose zuständig ist, also verantwortlich ist. Es gibt allerdings auch triglyceridreiche Proteine, und wie Sie vielleicht auch gehört haben, auch erhöhte Triglyceride werden auf Koronares als Koronares Risiko gesehen, obwohl diese Partikel eigentlich cholesterinarm sind. Warum sind dann die Triglyceride unter Umständen als Beschleuniger sozusagen der arteriosklerotischen Prozessen und als Risikofaktor für Arteriosklerose und für koronare Herzerkrankung gesehen? Sie sehen, dass triglyceridreiche Proteine werden entweder durch Leber oder als VLDL oder durch im Darm als Chylomikronen produziert, und anschließend kommt es zu enzymatischen Abbau von diesen Lipoproteinen, weswegen entstehen sogenannte Remnanten, VLDL-Remnante oder Chylomikronen-Remnante, die weniger Triglyceride beinhalten. Dieser Abbau ist hauptsächlich durch Lipoprotein-Lipase gesteuert bzw. betrieben. In diesem Prozess werden Fettsäuren freigesetzt, die dann entweder durch Adipozyten oder durch Muskelzellen aufgenommen werden. Die Remnanten, die dann cholesterinreich sind, werden durch Leber aufgenommen, durch LDL-Rezeptor, aber auch durch andere Rezeptoren, die für Apolipoprotein E spezifisch sind. Gut, warum sind diese Remnanten dann unter Umständen gefährliche Partikel? Die beinhalten große Mengen von Cholesterin, weil Triglyceride ja abgebaut wurden durch Lipoprotein-Lipase, Cholesterin nicht. Deswegen, was bleibt in diesen Remnanten, ist eben Cholesterin. Und diese Remnanten können auch in Arterienwand durchdringen und durch Schaumzellen, durch Makrophagen aufgenommen werden, weswegen eine Schaumzelle entsteht. Ein wichtiger Unterschied zu LDL-Partikel ist, dass die Remnanten werden aufgenommen effektiv, auch wenn sie nicht modifiziert sind. Sie erinnern sich, dass LDL-Partikel, um durch Scavenger-Rezeptor einen Makrophag aufgenommen zu werden, muss modifiziert werden. Die Remnanten werden ohne Modifikation aufgenommen. Das heißt, sie werden einfach gefressen, sofort, wenn Makrophag in Kontakt mit seinem Remnant kommt. Und deswegen sagt man, dass die LDL-Partikel sind eigentlich schlecht, die Remnanten sind eigentlich besonders schlecht. Der Gut ist HDL, das sind, die haben vielleicht eine protektive Wirkung, Bad sind LDL, und der Ugly sind eben diese Remnanten. Und dass das wirklich so ist, das bestätigt sich in epidemiologischen Studien. Hier sehen Sie die Konzentration von Remnantpartikeln gemessen als Remnantcholesterin, und Sie sehen, dass sowohl Gesamtsterblichkeit als auch Koronarsterblichkeit sehr stark zunimmt, je höher ist Plasmaspiegel von Remnantcholesterin. Im Umkehrschluss Senkung der Triglyceridenkonzentration im Plasma, welche zur Senkung von der Produktion von Remnanten führt, wurde in mehreren Studien, die mit Fibraten oder auch Niacin durchgeführt wurden, gezeigt, koronares Risiko zu senken. Insofern Triglyceriden müssen auch als Risikofaktor angesehen werden, weil diese Triglyceriden im Prinzip sind die Indikatoren der Produktion bzw. der Konzentration von Remnantspartikeln im Plasma. Und Senkung von Triglyceriden, auch pharmakologische Senkung von Triglyceriden, genauso wie das im Fall von Statinen ist, führt zur Senkung des koronaren Risikos. Das heißt, die Medikamente, die Triglyceride senken, wie vor allem Fibraten, können auch effektiv für die Behandlung bzw. für die Senkung von koronarem Risiko benutzt werden. Nun möchte ich zur zweiten Frage übergehen, das heißt, woher stammen die Makrophagen in der Arterienwand? Ich habe schon gesagt, dass die Makrophagen eigentlich nicht zum Bestandteil, zum normalen Bestandteilen der Arterienwand gehören. Und deswegen müssen sie irgendwann in die Arterienwand gelangen. Und wie passiert das? Das ist hier dargestellt. Die Makrophagen stammen von zirkulierenden Monozyten. Diese Monozyten müssen dann also durch Endothelbarriere durchgehen und in der Arterienwand muss dann aus einem Monozyt Makrophag entstehen, welche dann durch die Exposition gegen oxidiertes LDL, also modifiziertes LDL, oder durch Exposition gegen Remnantpartikel zur Schaumzelle umgewandelt wird. Wie kommt jetzt dazu, dass die zirkulierenden Monozyten in die Arterienwand durchdringen können? Ja, was normalerweise Monozyten von den Arterienwand trennt, ist Endothelium, ist endotheliale Barriere. Und diese endotheliale Barriere funktioniert normalerweise effektiv so, dass die Monozyten eben nicht in die Arterienwand gelangen. Allerdings, wenn es zu sogenannte endotheliale Dysfunktion kommt, kann es zur Produktion durch Endothelium von verschiedenen Proteinen kommen, wie zum Beispiel MCP1, also zum Beispiel, das ist ein hämotaktisches Faktor, oder VICAM und ICAM, das sind zwei Proteine, die mit Monozyten interagieren können. Und dadurch kommt es zu effektiver Monozytenaktivierung und Infiltration oder Rekrutierung von diesen Monozyten in die Arterienwand. Und Sie sehen wiederum, dass die Risikofaktoren, die wir als koronare Risikofaktoren kennen und auch in der Präsenz von denen zur vermehrten Oxidation bzw. Modifikation von LDL kommt, sind auch für die Entstehung von endothelialer Dysfunktion verantwortlich. Also oxidiertes LDL, Hypertonie, Hyperlipidämie, Rauchen, Homozystein, Diabetes, in allen diesen Zuständen haben wir mit endothelialer Dysfunktion zu tun. Wie wichtig diese endotheliale Dysfunktion ist, die eben zur Produktion von hämotaktischen Faktoren für Monozyten führt, ist hier in diesem Experiment dargestellt. Hier sehen Sie die Arterien, die aus einem Maus isoliert wurden, die entweder Wildtyp war oder MCP1 defizient war, in diesem Fall also produzierte Maus kein MCP1, kein hämotaktischen Faktor. Und diese Mäuse haben Injektion von Monozyten erhalten, die mit Fluoreszenzfarbstoff markiert wurden. Und Sie sehen, dass bei Wildtypmaus kam es zu einer erheblichen Akkumulation von Monozyten in der Arterienwand. Das ist hier sichtbar eben durch diese orange Fluoreszenz, während im MCP1-defizienten Maus war dieser Prozess komplett gehemmt. Das zeigt, dass tatsächlich die hämotaktischen Faktoren, die durch endotheliale Dysfunktion induziert werden, zu vermehrter Rekrutation von Monozyten in die Arterienwand führen. Wenn also Monozyt in die Arterienwand gelangt, dann muss irgendwann irgendwie dieser Monozyt in Makrophag, in einen Makrophag transformiert werden. Und wie passiert das? Das ist etwa hier dargestellt. In der Arterienwand sind neben Monozyten auch Lymphozyten vorhanden. Die können auch durch dysfunktionales LDL in die Arterienwand rekrutiert werden. Und durch die Interaktion zwischen Lymphozyt und Monozyt kann es zur Aktivierung von Monozyten kommen und zur Entwicklung von normalen Makrophagen. Und diese Interaktion im Rahmen deren ziemlich viele Zytokine, Chemokine und sonstige Faktoren freigesetzt werden, die ist Ihnen, glaube ich, bekannt, denn das ist nichts anderes als Entzündung. Deswegen, aufgrund von diesen Beobachtungen, nehmen wir heutzutage an, dass Arteriosklerose auch eine erhebliche entzündliche Komponente hat. Noch vor 20 oder 25 Jahren war Arteriosklerose als reine Akkumulation von Lipiden in der Arterienwand gesehen. Heutzutage wissen wir, dass diese Akkumulation von Lipiden allein nicht reichen würde. Eine entzündliche Komponente in der Arteriosklerose ist zwingend notwendig, damit sich die Erkrankung voll entwickelt. Und wie wichtig das für die Entwicklung von Arteriosklerose ist, das ist in diesem Experiment gezeigt worden. Das Experiment wurde von Göran Hansen durchgeführt. Göran Hansen ist der schwedische Arzt und Wissenschaftler. Der hat noch keinen Nobelpreis bekommen, aber der ist gleichzeitig Vorsitzender des Nobelpreiskomitees. Also wenn Sie einem Herrn sozusagen sehen, der normalerweise Nobelpreise in Medizin verkündet, das ist ein bärtiger Mann in Brillen, das ist eben Göran Hansen. Und er hat eben diesen Experiment durchgeführt, in dem er drei verschiedene Mäusentypen benutzt hat. Einmal ApoE-defiziente Maus, diese Maus entwickelt spontan Arteriosklerose. Und dann eine zweite Maus, die SCID-Maus, die ist charakterisiert durch Mangel von T-Zellen und B-Zellen. Das heißt, diese Maus hat keine Lymphozyten. Und dann hat er eine dritte Maus genommen, in der er in die lymphozytendefiziente Maus T-Zellen transferiert hat. Man kann sagen, transplantiert hat. Und schauen Sie, was in diesen Mäusen passiert ist, wenn sie dann untereinander gekreuzt wurden. In ApoE-defizienten Maus hat man eine spontane Arteriosklerose gesehen. Das ist hier gezeigt, also das sind diese roten Punkte, wie es auch erwartet wurde. Wenn man allerdings die Maus, ApoE-defiziente Maus, mit dem lymphozytendefizienten Maus kreuzt, dann entsteht eine ApoE-defiziente Maus ohne Lymphozyten und bei dieser Maus war keine Arteriosklerose mehr zu sehen. Das sind die grünen Punkte hier. Wenn man allerdings diese ApoE-defiziente Maus mit Lymphozyten wieder, also ApoE-defiziente und Lymphozyten-defiziente Maus mit Lymphozyten wieder transplantiert, dann kommt Arteriosklerose wieder. Und das ist sozusagen ein Nachweis, dass die Lymphozyten und durch die Lymphozyten induzierte Entzündung eigentlich für die Entwicklung der Arteriosklerose zwingend notwendig sind. Welche epidemiologischen Beweise haben wir dafür? Ja, also erstens ist natürlich die Frage, ob die normale Parameter, die wir zur Einschätzung der Entzündung benutzen, mit der koronarem Risiko irgendwie korrelieren. Und das ist der Fall. Hier sehen Sie Ergebnisse einer Studie, wo man zeigen konnte, dass bei den Patienten mit erhechten C-Werten von C-reaktiven Protein oder aber mit erhechten Werten von Fibrinogen, Fibrinogen gehört auch zu Akutphase-Proteinen und deswegen wird bei Patienten mit Entzündung erhecht, Plasmaspiegel von Fibrinogen wird bei diesen Patienten erhecht, dann sieht man, dass bei Patienten mit erhechten Plasmaspiegel entweder von CRP oder Fibrinogen die Wahrscheinlichkeit des Todes wegen Corona-Herzerkrankung wesentlich erhöht ist. Im Umkehrschluss, man kann natürlich fragen, führt die Senkung der Entzündung bzw. die Hemmung der Entzündung zur Senkung des koronaren Risikos? Und das konnte man jahrelang nicht eindeutig zeigen bis 2017. Das sind die Studie von Paul Rittger veröffentlicht. Da ist die Studie von Paul Rittger veröffentlicht worden, in dem er die Patienten mit Canakinumab behandelt hat. Canakinumab sind humanisierte Antikörper gegen Interleukin 1 Beta. Und ich kann Ihnen noch mal kurz daran erinnern, dass Interleukin 1 Beta in der Tat in diesen Prozessen der Entzündung in der Arterienwand eine Rolle spielt. Wenn wir also Interleukin 1 Beta eliminieren, beziehungsweise die Wirkung von Interleukin 1 Beta eliminieren, dann sieht man, dass es zu einer sekundärer Senkung von CRP-Konzentration bei behandelten Patienten kommt. Und gleichzeitig sieht man, dass die Inzidenz des Herzinfarkts oder des Herztodes bei diesen Patienten niedriger ist als bei Patienten, die kein Canakinumab bekommen haben. Und das zeigt eindeutig, dass Hemmung der Entzündung zur Senkung der koronaren Risiko führt. Also Entzündung ist auch für die Entwicklung von Arteriosklerose und kausal für die hohes koronares Risiko bei diesen Patienten zuständig. Und bei meinem nächsten Dia möchte ich Ihnen noch einige Risikofaktoren zeigen bzw. zusammenfassen, die zur Einschätzung der koronaren Risiko eingesetzt werden. Die klassischen Risikofaktoren bestehen vor allem aus Lipidfaktoren wie LDL-Cholesterin, HDL-Cholesterin und Triglyceride. Hinzu kommt die Risikofaktoren, die, wie ich schon gesagt habe, zu endothelialen Dysfunktionen führen, wie zum Beispiel Rauchen oder Bluthochdruck oder auch Diabetes mellitus, natürlich Alter und familiäre Belastung auch. Diese Faktoren, mit Ausnahme eben von Alter und familiäre Belastung, können wir zurzeit beeinflussen mit Statinen, mit PCSK9-Inhibitoren oder mit Fibraten, die, wie ich schon gesagt habe, die Triglyceride senken. Die neuen Risikofaktoren, die beinhalten vor allem verschiedene Faktoren, die an der entzündlichen Reaktionen teilnehmen. Und die Liste ist ganz lang. Die Möglichkeiten, diese Faktoren zu behandeln, ist leider noch begrenzt. Denn wir werden keine Patienten, die möglicherweise erhöhtes Risiko haben, mit teuren und auch mit Nebenwirkungen oder nicht von Nebenwirkungen freien Senker der Inflammation, wie zum Beispiel Canakinumab, über Jahre hinweg behandeln. So, und das ist mein letztes Dia. Ich möchte mich für Aufmerksamkeit recht herzlich bedanken. Und Sie haben noch eine Frage gehabt, glaube ich. Ja, also Cholesterin akkumuliert grundsätzlich intrazellulär. Ja? Wenn wir dann PCSK9 besser funktionieren, wenn wir diese Gene-of-Function-Mutationen haben, dann führt das dazu, dass mehr LDL-Rezeptor aufgenommen wird und degradiert wird und so verschwindet auf der Zelloberfläche. Dann haben Sie dann mehr LDL, welche nicht über LDL-Rezeptor und Leber ausgeschieden wird, sondern dann wird in Makrophagen aufgenommen, aber nicht über LDL-Rezeptor, sondern über Scavenger-Rezeptor oder sonstige Rezeptoren. Das ist sozusagen der Mechanismus. Und wenn keine weiteren Fragen gibt, ich danke Ihnen nochmal.